Herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Flunkern, Schwindeln, Lügen und Betrügen. Darum soll es heute gehen, warum Lügen gar nicht immer bösartig sind und wie man Lügen erkennen kann. Das erfahren Sie in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Guten Tag, Herr Professor.
Ja, schönen guten Tag, Judith.
Ja, heute soll es ja um das Thema Lügen gehen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich heute schon mehrmals beim Lügen erwischt, obwohl ich es gar nicht wollte. Also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, oh, heute lügst du mal alle böse an. Und jetzt frage ich mich, bin ich ein besonders schlimmer Mensch oder flunkern wir alle irgendwie? Und wenn ja, wie häufig?
Tja, gute Frage. Also wir flunkern alle, wir täuschen ein bisschen und wir lügen in dem Sinne. Das ist so der generische Begriff dazu. Gelogen wird wahrscheinlich relativ häufig. Im Internet habe ich mal geguckt, da gibt es so Zahlen um die 200 Lügen am Tag.
So viel?
Ja, ich persönlich habe es dann auch nicht geglaubt, sage ich. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was man als Lüge zählt. Wenn mich jetzt jemand fragt, wie geht's dir? Und ich sage, gut. Vielleicht nur, um nicht erklären zu müssen, dass ich Ärger mit meiner Frau habe oder Ärger mit meiner Freundin habe.
Oder beiden.
Oder womöglich mit beiden, genau. Um eben diese Situation irgendwie zu entschärfen. Aber es wäre natürlich schon gelogen im engeren Sinne. Eigentlich geht es mir gar nicht so gut. Also das ist eine Frage der Definition natürlich auch. Und an vielen Stellen sind wir natürlich auch auf Selbstberichte angewiesen, ja, fragen Frau Balzukat, wie oft haben Sie heute schon gelogen? Und da müssten Sie zählen und da dürfen Sie nichts vergessen und so weiter. Und Leute, die lügen, vielleicht häufiger auch lügen, die würden ja auch an der Stelle womöglich nicht die Wahrheit sagen. Also ist ein bisschen schwer abzuschätzen. Ich denke mal, mit einer mittleren Definition, da kommen wir bestimmt so auf 5 bis 10 Lügen am Tag. Glaube ich schon.
Ja. Okay, aber das klingt ja auch so, dass es häufig eine Art Notlüge wäre. Gibt es denn Situationen, in denen besonders häufig gelogen wird?
Ja, Notlüge, das ist dann natürlich auch eine Frage der Definition. Ne?
Ja,
also
okay.
Notlügen, manchmal ergeben sie sich aus Lügen, die man schon irgendwie mal losgeworden ist. Man hat schon gelogen und dann gibt es Folgelügen. Jemand verrät nicht, dass er sehr krank ist. Und dann wird er dann auch lügen, wenn er wieder zum Arzt muss, wird er sagen, ich habe was ganz anderes vor oder sowas. Und dann zieht sich das so fort. Das kennen wir auch in vielen Partnerschaften, dass dann so eine Lüge sehr lange und bis dann endlich mal die Wahrheit rauskommt und so weiter. Das könnte man Notlüge nennen. Aber es gibt tatsächlich Situationen, in denen sehr häufig gelogen wird. Insbesondere zwei an dieser Stelle. Die eine Lüge hat sehr viel mit Selbstdarstellung zu tun. Das lässt sich sehr gut beobachten und ist eigentlich eher die männliche Art der Lüge. Also ein bisschen sich besser darzustellen, als man tatsächlich ist. Etwas zu erzählen, vielleicht im positiveren Licht. Manchmal wird aber auch komplett geflunkert. Hab diesen tollen Urlaub gemacht, Bungee-Jumping da und da und so weiter. In Wirklichkeit ist nichts dahinter. Also das würden wir dann auch Prahlerei nennen. Aber es ist natürlich gelogen an dieser Stelle, wenn es nicht stimmt. Wahrscheinlich eher die Männer, oder nee, nachgewiesenermaßen auch eher die Männer, die das diese Art Lüge verbreiten. Und das ist eine vergleichsweise häufige Lüge, deswegen fällt mir das an dieser Stelle ein. Und die zweite Art der Lüge, die auch sehr häufig auftritt, ist die in der sozialen Beziehung zu anderen. Eigentlich mehr mit dem Hintergedanken, dem anderen nicht wehtun zu wollen, ein Kompliment zu machen. Frau Balzukat, Sie sehen heute wieder ganz toll aus.
Ja, das ist eine Lüge.
Sowas. Oder Sie fragen mich, wie ist mein Lippenstift? Passt der zu meinem Kleid? Natürlich super und so weiter. In Wirklichkeit denke ich womöglich was ganz anderes. Also das ist sozusagen dieser soziale Kit, den wir brauchen, so im Alltag, die Bestätigung des anderen, der hat jetzt gerade, oder die Frau hat jetzt gerade für 500 Euro ein tolles Kleid gekauft, kann ich nicht sagen, das sieht aus wie ein Sack, wenn du das anhast. Das ist eigentlich dann doch eher die Lüge, die Frauen am häufigsten, das sind also Männer sind da ehrlicher an dieser Stelle, sagen, nee, das Kleid ist furchtbar, gib's wieder zurück und so weiter, und die Frau ist dann womöglich auch enttäuscht. Sonst haben wir das natürlich auch, und dieses Phänomen Kindermund tut Wahrheit kund, da passiert so einiges. Ne? Ich erinnere mich auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass dann eine meiner Töchter über die Tante Erika meinte, oh, die hat aber einen großen Hintern, und das so laut ausgesprochen hatte, ne, dass das jeder gehört hat und so was. Wir würden das alle nicht tun. Und wenn Tante Erika fragt, habe ich einen großen Hintern? Nein, natürlich nicht. Du siehst immer noch toll aus, liebe Tante. Also das sind so diese beiden häufigsten Arten von Lügen. Ja.
Ja, also jetzt wissen wir schon, es gibt Situationen oder Umstände, in denen häufiger gelogen wird. Ja. Und jetzt stellt sich wahrscheinlich nicht nur mir die Frage, ob es auch Personen gibt, die generell und tendenziell häufiger lügen als andere Personen. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen.
Ja, also es gibt ja dieses geflügelte Wort vom notorischen Lügner, als wäre Lügen sozusagen eine Persönlichkeitseigenschaft. In der Psychologie sehen wir es eigentlich ein bisschen anders, denn das Lügen ist sehr stark vom sozialen Kontext abhängig. Ich habe eben schon zwei soziale Kontexte geschildert, in denen das Lügen häufig vorkommt, die Prahlerei und diese Art der Bestätigung von anderen Menschen, irgendwie Wohlwollen auszulösen. Wir haben es an anderen Stellen, wo wir unterschiedliche Werthaltungen haben in sozialen Situationen, etwa dann, ja, ich denke zum Beispiel an Verhandlungen, Leute, die sehr häufig Verhandlungen führen, was verkaufen müssen, etwas positiver darstellen, oder auch die Einkäufer, die dann sagen, nee, ich habe noch ein viel besseres Angebot, und da sind die Konditionen noch besser, und die lügen relativ häufig, vielleicht nicht so ganz so krass, wie ich es jetzt dargestellt habe, aber wenn man da mal drin ist, es kann dann gut sein, dass man das dann transportiert in andere Situationen und dann so notorisch sozusagen immer wieder noch eine Schippe drauflegt, als eigentlich notwendig gewesen wäre, alles ein bisschen positiver oder vielleicht auch negativer darstellt, je nachdem, in welcher Verhandlungsposition man ist. Das sind übrigens auch Menschen, die häufig unter Zeitdruck stehen, und das ist bestimmt auch ein interessantes Phänomen, dass wir sozusagen für die Wahrheit häufig ein bisschen länger Zeit brauchen. Also die Lüge rutscht uns sozusagen relativ leicht raus, sie geht uns leicht von den Lippen an vielen Stellen, und wenn man Leuten mehr Zeit gibt, dann kommt sozusagen erst im zweiten Durchgang, so im Nachgang, kommt das Moralische plötzlich ins Spiel, diese moralische Überlegung, darf ich denn überhaupt lügen jetzt an dieser Stelle? Und insofern, also auch Zeitdruck führt denn dazu, und wer häufig unter Zeitdruck ist, der lügt dann auch schon eher. Dann haben wir noch ein Phänomen, dass etwa jüngere Leute eher lügen als ältere. An was das liegt. Bei Männern vielleicht müssen die mehr prahlen als die älteren Männer. Bei Frauen auch. Da kommt so eine gewisse Altersweisheit womöglich ins Spiel. Man ist gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen, jetzt den anderen gefallen zu wollen oder den anderen Wohlwollen zu zeigen und so. So ein bisschen abgeklärter mit den Jahren. Und das erklärt wohl auch, warum ältere Leute deutlich weniger lügen als junge Leute. Ja.
Okay, also wir schwindeln irgendwie ziemlich häufig, und ich bin beruhigt, dass nicht nur ich mich dabei manchmal ertappe. Und ich kenne das, wenn man Leute eine Geschichte rückwärts erzählen lässt, dann ertappt man sie häufig dabei, dass es eine ausgedachte Geschichte ist. Aber jetzt kann ich im Alltag nicht ständig fragen, erzähl mal die Frage rückwärts, das wäre irgendwie... Weil die Geschichte würde sehr viel Zeit kosten und keiner würde mehr mit mir sprechen wollen. Deswegen die Frage an Sie, wie kann man Lügen denn sonst noch erkennen?
Ja, also im Alltag, wir können natürlich nicht die Tricks anwenden, die vielleicht andere anwenden, professionelle Verhörspezialisten, etwa bei der Polizei, die haben da ihre eigenen Techniken, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Im Alltag ist das Erkennen von Lügen praktisch null. Also ist das gelogen oder ist das nicht gelogen? Das sind ja nur zwei Möglichkeiten. Und die Chance, das zu erwischen, ist im Experiment jedenfalls bei 50%. Jetzt fällt es vielleicht leichter, wenn man jemanden gut kennt. Wenn man Hintergrundinformationen hat und dann herausfinden kann oder merken kann, irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht, der ist so ganz anders als sonst oder erzählt irgendwie ganz anders als sonst, da wird wahrscheinlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass jemanden beim Lügen zu erwischen, eher steigen. Sonst denken viele vielleicht ja auch an den Lügendetektor. Gibt es so aus Krimifilmen und so weiter, ja, wo man angeschlossen wird und dann kommt der große Ausschlag, und weil der gelogen hat und so. und man ist überführt. Das Bundesverfassungsgericht hat nun abgelehnt, sowas einzusetzen. Lügendetektor ist einfach wissenschaftlich nicht fundiert genug, da kann alles Mögliche passieren. Was wird da gemessen? Eigentlich nur eine Erregung, und die Erregung kann alle möglichen Gründe haben und so weiter. Im Detail weiß ich es auch nicht genau, aber es ist so tatsächlich, ist abgelehnt und wird auch bei uns nicht eingesetzt. Ja, diese Experten, die ich schon genannt habe, die haben natürlich bestimmte Heuristiken, könnte man sagen. Wir haben auch bestimmte Anhaltspunkte. Die beobachten die Mimik von Leuten. Die können ja auch mal verlangen, dass jemand nicht rückwärts erzählt, sondern von hinten anfängt, die Ereignisse dann nicht in chronologischer, sondern in umgekehrt chronologischer Reihenfolge zu berichten, um so rauszufinden, ist da wirklich was an Wahrheit drin oder wird da gelogen. Bei Kindern wird das auch sehr ausführlich eingesetzt, wenn etwa um Gewalt gegen Kinder geht und sowas berichten, die kann man Kindern gut glauben und so weiter. Das ist natürlich auch manchmal ein sehr trauriges Thema. Sie schauen auf Mimik, auf Augenbewegung, auf die Stimmenhöhe. Man weiß, die Stimme wird höher. Auch auf die Verwendung etwa von Pronomina, also etwa das Ich oder mir, mich und so weiter, wird vermieden eher beim Lügen. Man sagt dann eher, Mann hat, das würde man doch nie tun. Ja, im Vergleich zu, das würde ich doch nie tun. Und so haben die so gewisse Tricks. Aber das sind Profi-Tricks und die sind sehr gut geschult in solchen Sachen. Und die haben dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, jetzt im Verhör ein Gefühl dafür zu bekommen, was stimmt da nicht. Weil es ist ja auch nicht so, dass jemand komplett alles lügt, sondern vielleicht an manchen Stellen nur lügt. Also es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Man kann selbst auch mal probieren. Es gibt ja berühmte Lügen in der Geschichte. Und die gibt es ja auch auf YouTube. Da kann man die kleinen Filmchen sich anschauen. Habe ich selbst auch schon gemacht. Da gab es mal einen Walter Ulbricht zum Beispiel, der gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und dann müsste man sich den anschauen, die Stimmlage hören, wie der spricht, wie ist die Mimik, und versuchen herauszufinden, wäre ich in der Situation draufgekommen, dass der gerade lügt? Oder bei Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident, der hatte wohl ein Verhältnis mit einer Praktikantin, Monika Lewinsky. Monika Lewinsky, und der hat dann auch öffentlich gelogen, und man kann das auch auf YouTube sich anschauen. I never had a sexual relationship with that woman und so weiter. Sieht der so aus, als würde er gerade lügen? Oder hat Christoph Daum so ausgesehen, als hätte er gerade gelogen, also behauptet, ich habe noch nie mit Drogen zu tun gehabt. Dann hat er eine Haarprobe abgegeben, freiwillig übrigens, und dann ist dann rausgekommen, dass er tatsächlich mit Kokain in Berührung gekommen ist, Kokain genommen hat, wie er sich dann ausdrückt. Schauen Sie sich das, also auch zu Hause, sehr gerne, schauen Sie sich das mal an, versuchen Sie mal, wäre ich drauf gekommen, wäre ich nicht drauf gekommen. Natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer, und zu dem Phänomen sollten wir ja eigentlich auch mal ein Video machen.
Ja, Video, also zum Hindsight-Bias.
Ja, man nennt das Hindsight-Bias. Aber jetzt bleiben wir mal beim Thema. Haben Sie denn noch eine Frage, Judith?
Na, eigentlich nicht. Ich bedanke mich erstmal. Aber ich hätte tatsächlich eine Frage, die nicht inhaltlicher Natur ist. Und zwar, ist Ihnen aufgefallen, an welcher Stelle ich heute in diesem Video gelogen habe?
Na, ich habe nicht gemerkt, dass Sie gelogen haben.
Dann habe ich ja alles richtig gemacht und bin froh, dass ich nicht beim Lügen ertappt worden bin. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor.
Ja, vielen Dank auch, Judith. Wo Sie gelogen haben, ich weiß es immer noch nicht. Vielleicht wissen Sie es zu Hause. Vielleicht ertappen Sie Judith ja an der richtigen Stelle. Womöglich bleibt es für immer verborgen. Lassen wir es gut sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da. Wir freuen uns auch über jedes Abo. Bleiben Sie uns treu. Schauen Sie wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.